Ja, wir freuen uns, dass ihr und sie nun alle wieder hier seid. Und wir freuen uns besonders, die Referentin Jennifer Sonntag begrüßen zu dürfen. Mit ihr können wir noch einmal einen ganz anderen neuen Blickwinkel dazu gewinnen zum Thema Sehen. Jennifer Sonntag ist im Fernsehen als Moderatorin zu erleben und ist vielfache Autorin. Und was ich heute erst mitbekommen habe, ist, dass sie auch Alumni dieser Hochschule ist und hier Sozialpädagogik studiert hat. Und außerdem ist sie noch Inklusionsbotschafterin. Und wir haben uns auch hier im Vorhinein Gedanken gemacht, wie wir Jennifer möglicherweise noch aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen können und haben auch ihr Fragen gestellt. Die erste Frage war, welches Erlebnis fällt Ihnen ein, in dem Sie etwas gesehen haben, als etwas anders gesehen haben als andere?
Genau, und da hatten wir eine wunderbare E-Mail, einen E-Mail-Dialog. Und weil es mich so erfreut hat, wollte ich das unbedingt, dass sie das auch mitbekommt. Und zwar hat sie darauf geantwortet, das war, als ich meinen Blindenstock noch nicht akzeptierte und mich für eine Party ziemlich aufgestylt hatte. Die Bahn fuhr an diesem Abend überraschend anders und meine geübten Wege stimmten nicht mehr mit denen mit der neuen Situation überein. Meine Vertuschungsstrategie war hin. Ich ging auf den Straßen orientierungslos über Tische und Bänke und meine Umwelt muss mich in diesem Outfit wahrgenommen haben, als sei ich eine Prostituierte auf Crystal. Unangenehm. Seither gehe ich nie ohne Stock aus dem Haus.
Und die andere Frage war, über welches Kompliment würden Sie sich nach dem Vortrag besonders freuen?
Und auch da fand ich, dass sie eine ganz poetisch schöne Antwort gefunden hat. Und zwar sagte sie, dass es ihr ein Kompliment wäre, wenn man Blindheit als eine wertvolle Sichtweise sehen würde und dass wir doch alle angehalten oder auch die Möglichkeit hätten, durch unsere inneren Lichtschalter dafür zu sorgen, was von uns gesehen wird und was wir selber an uns sehen und was nicht. Das fand ich so schön, dass ich es unbedingt mit euch teilen wollte. Wir freuen uns sehr über den Vortrag »Wie wahr ist Ihre Wahrnehmung?«
Dankeschön. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich tatsächlich an dieser Hochschule studieren durfte und zum anderen, weil ich, das klingt jetzt ein bisschen makaber, weil ich während dieses Studiums erblindet bin. Und ich habe mich aus diesem Grunde zu dieser Tagung sehr, sehr eingeladen gefühlt. Du siehst so, wie ich nicht sehe, das passt metaphorisch wie die Faust aufs Auge. Und ich habe meinen Vortrag, wie wahr ist Ihre Wahrnehmung, genannt. Ich möchte mit Ihnen gleich mit einer Wahrnehmungsübung starten. Ich kann Sie nicht sehen, ich kann Sie nur hören. Und es würde mir sehr, sehr helfen, wenn Sie sich alle für mich akustisch noch mal sichtbar machen würden und alle mal laut Hallo sagen würden. Boah, das klingt ganz schön viel. Vielen, vielen Dank. Es ist tatsächlich für mich immer wieder etwas befremdlich, so in eine Masse von Menschen hineinzusprechen, die für mich eigentlich unsichtbar sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir beieinander sind und ja, dass wir uns haben sozusagen. Ich habe mit den Organisatoren im Vorfeld schon gesprochen. Also alles, was mir irgendwie versucht wird, körpersprachlich zu kommunizieren, das kann ich nicht erkennen. Ich habe das oft auf Veranstaltungen gehabt, dass Fotografen mir zugewunken haben und ich sollte dann Dinge machen und da konnten die Ausdruckstänze vollziehen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Mir muss also alles irgendwie verbal mitgeteilt werden und deswegen seien Sie nicht irritiert. Mir kann man alles sagen, wenn ich irgendwas nicht mitbekomme, muss man das in Worte fassen. Und ich möchte mit Ihnen heute ja ganz entspannt durch meine Arbeit gehen. Meine Arbeit besteht aus verschiedenen Schubladen. Ich bin also im Grunde eine Patchwork-Decke. Ich bin Inklusionsbotschafterin, Sozialpädagogin, Moderatorin und Autorin. Und ich nehme mich in diesen vier Bereichen auch ganz unterschiedlich wahr und werde auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Mich würde interessieren im Anschluss, ob es Ihnen auch so geht, ob Sie auch diese verschiedenen Gesichter haben, wie Sie sich damit wahrnehmen und wahrgenommen werden. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit betreiben, ob Sie wissenschaftlich tätig sind und schreiben oder ob Sie mit Menschen arbeiten und pädagogisch tätig sind. Ich möchte mit der Fernseharbeit beginnen. Man glaubt vielleicht, das ist so ein bisschen das Spektakulärste. Für mich ist das gar nicht so. Ich bin eigentlich ein total kamerascheuer Mensch und bin doch vor Kameras gelandet. Ich bespiele ein Medium, was ich selber nicht wahrnehme. Fernsehen und Nichtsehen widersprechen sich aber nicht. Also ich möchte auch Botschafterin dafür sein, dass Menschen mit Behinderungen in Medienlandschaften stattfinden und stattfinden sollten. Ich darf seit 10 Jahren eine Sendung moderieren, die nennt sich Sonntagsfragen und findet in dem Sendeformat Selbstbestimmt Leben mit Behinderung statt. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal reinschauen können, läuft beim MDR-Fernsehen und ich darf prominente Gäste interviewen, aus Sicht eines blinden Menschen, aus Sicht einer blinden Frau. Natürlich sind unsere Gäste immer dazu eingeladen, konventionelle Denkräume zu verlassen, weil man natürlich diese spiegelgeprobten Verhaltensweisen nicht anwenden kann, wenn man einem blinden Menschen gegenüber sitzt. Ja, also Posen funktioniert bei mir nicht. Bei mir funktionieren Signale nicht, die normalerweise in visuellen Medien funktionieren. Und manchmal muss man wirklich auch so ein bisschen Gedankengänge aufbrechen. Ich frage mein Gegenüber zum Beispiel, wie es sich ja visuell beschreiben würde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich mir optisch beschreiben müssten. Man will immer nicht so ganz ehrlich sein. Ja, ist man jetzt zu ehrlich? Manche denken, sie kommen dann vielleicht ein bisschen zu eitel rüber und stapeln dann tief. Aber dann habe ich auch ein völlig schräges Bild. Also Prominente haben sich mir schon auf so komische Art und Weise beschrieben. Sie glauben nicht, was ich da für Vorstellungen habe von der Prominenz unseres Landes. Aber es kann ja jeder wirklich mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie es ihm so ginge. Also auch die Menschen, denen ich hier heute schon begegnen durfte, sind für mich erstmal optische Rätsel, aber akustisch natürlich wunderbar rübergekommen. Ne? Da muss ich keiner Sorgen machen. Eine Frage, die ich häufig stelle, lautet zum Beispiel auch, wie riecht für Sie ein schöner Tag? Unser Leben, unser Geschehen, was wir ja, selbst gestalten, ist ja oft auch sehr, sehr optisch orientiert. Und wenn wir darüber nachdenken, was haben wir eigentlich heute ausgelöst, wie sind wir unseren Mitmenschen akustisch begegnet oder taktil begegnet, olfaktorisch begegnet, das sind so Dinge, über die denken wir nicht nach, ne? Über unsere Intuition, über die vielen Sinne, die zusammenspielen. Man ist sehr oft erstmal Optik. Und es macht natürlich Spaß, aus diesen Denkmustern einfach mal auszusteigen. Ganz wichtig ist mir auch das Thema unsichtbare Medienlandschaften. Menschen, die nicht gut sehen können, können natürlich Medien nicht visuell nutzen. Und wir sind immer wieder dabei und daran, Mediatheken, Medienangebote auch für blinde Menschen attraktiv zu gestalten. Auch beim eigenen Sender mussten wir lange daran arbeiten, dass Filme, dass Beiträge barrierefrei abgerufen werden können. Oft fragen sich die Leute, was will denn die Blinde mit optischen Medienangeboten? Warum nutzen blinde Menschen Fernsehangebote? Warum gucken die sich Beiträge an? Natürlich, weil wir auch Teil dieser Welt sind. Natürlich auch, weil wir recherchieren, weil wir uns bilden wollen, weil wir an Kultur wahrnehmen, teilhaben wollen, weil wir Kultur wahrnehmen wollen. Und wenn ich an Hochschulen bin, möchte ich einfach an dieser Stelle auch immer weitergeben. Medienlandschaften sind auch Lernlandschaften. Wenn ich mit Dozenten spreche, möchte ich immer auch vermitteln, wenn sie Angebote in virtuelle Räume stellen, denken Sie bitte auch immer an Menschen mit Behinderungen, die diese Angebote barrierefrei nutzen wollen. Ja, also alle Beiträge, alle Unterlagen, alle Dokumente, die irgendwo verfügbar sind, sollten auch immer von Menschen mit Behinderung genutzt werden können. Und deswegen sehe ich das gar nicht so eng. Deswegen sehe ich immer auch nicht nur unsere Sendung, unseren Sender, sondern sämtliche Medienangebote, sämtliche Lern- und Medienlandschaften sollten barrierefrei sein. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten, für Menschen mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen, für Menschen, die unsere Sprache vielleicht nicht so gut verstehen. Was mir auch ganz wichtig ist, wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken, fallen uns gar nicht so viele Menschen mit Behinderung ein, die in den Medien sichtbar sind. Und ich weiß, dass Menschen mit Behinderung Medien gestalten, dass sie Medienschauende und Medienschaffende sind. Und man sieht das aber gar nicht. Ne? Also mir fällt ein Christine Urspruch, das ist die kleine Darstellerin, die Sie vielleicht aus dem Tatort kennen. Da könnte man sagen, okay, die kennen wir aus den Medien. Dann müssen wir aber auch schon dolle überlegen. So richtig viele kommen da regelmäßig nicht vor. Und dafür, dass tatsächlich jeder 10. Bundesbürger von Behinderung betroffen ist, sehen wir die aber nicht wirklich und schon gar nicht in den Medien. Und ich finde, da muss sehr, sehr viel passieren. Ne? Manchmal haben wir vielleicht noch so eine Idee von, ja, von Darstellern, die in Filmen vorkommen. Samuel Koch zum Beispiel, der damals bei Wetten, dass verunglückte, ne? Der hat mit Til Schweiger zusammengearbeitet. Also das ist auch noch so eine Figur. Die kennt man, kann ja jeder für sich mal gucken, wie viele Personen er zusammenkriegt, die wirklich medial aktiv sind. Ich möchte jetzt springen zu meiner Tätigkeit als Autorin. Viele von Ihnen sind ganz bestimmt auch manchmal Autoren oder Schreibende. Das ist wieder ein ganz anderes Gesicht. Ich glaube, Sie kennen das von sich, wenn Sie Vorträge halten, wenn Sie mit Menschen arbeiten, müssen Sie sich zeigen, wenn Sie schreiben, müssen Sie das gar nicht. Also ich bin da zum Beispiel total menschenscheu, ich darf da nicht gestört werden. Als Autorin muss ich mich total zurückziehen und muss natürlich vorher mit Menschen zu tun gehabt haben, sonst hätte ich ja nichts zum Schreiben. Und hinterher auch wieder mit Menschen zu tun haben, weil ich möchte ja mit dem, was ich schreibe, auch Mehrwert schaffen und möglichst Menschen bewegen und beeinflussen und motivieren. Aber so der Schriftsteller an sich ist ja ein sehr einsamer Mensch. Ne? Und der möchte eigentlich auch in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden und ist da schon sehr stieselig. Vielleicht zu der Absicht meines Schreibens. Ich möchte natürlich immer Brücken bauen zwischen der Welt der Sehenden und in der Welt der Blinden. Nun leben wir eigentlich alle in einer Welt, aber was die Wahrnehmung betrifft, können diese Welten sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt ständig kommunikative Missverständnisse. Also ich bin heute mit meinem Partner hier, der kann ein Lied davon singen. Wir fragen uns sehr, sehr oft, wer von uns eigentlich der Behinderte ist. Also es gibt ganz, ganz tolle Situationen, wo wir in ganz verschiedenen Welten unterwegs sind. Und das ist aber auch bereichernd. Ja, also man muss das nicht als Manko sehen. Das ist natürlich ein tolles Markenzeichen. Jede Laufmasche, die jeder Mensch hat, jeder Fehler, jeder Webfehler ist ja auch immer eine Bereicherung. Aber da muss man erst mal hinkommen. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich meine Behinderung überhaupt nicht als Bereicherung gesehen. Ich habe aber ganz, ganz viele Fragen gesammelt, Fragen von sehenden Menschen, die sich einfach nicht vorstellen konnten, wie blinde Menschen leben. Und im ersten Buch zum Thema Erblindung, Verführung zu einem Blind Date, hieß dieses Buch, waren es so diese ganz menschlichen Fragen. Ja, wie lernt man eigentlich einen Partner kennen, wenn man gar nicht sieht, wie der aussieht? Ne? Die dachten alle, ich habe einen unheimlich hässlichen Freund, weil ich ja nun gar nicht ahne, ja, wie mein Gegenüber so daherkommt. Kann sich jeder so seine eigene Meinung bilden, ne? Ich sage da nichts dazu. Oder so Fragen wie ziehen Sie sich denn eigentlich an? Sie wissen doch gar nicht, wie Sie rumlaufen. Ne? Sie sehen ja nicht, was Sie für Klamotten anziehen. So, wie funktioniert Shopping? Wie funktioniert Styling? Woher wissen Sie, was Sie im Kühlschrank haben? Was da in den Packungen drin ist und so? Und bevor man überhaupt zu diesen Fragen kommt, wie funktioniert das mit der Punktschrift, mit dem Blindenstock, ja, welchen Beruf kann man überhaupt noch ausüben und wie kommt man im Haushalt zurecht, sind es doch so die Dinge, ja, die einen menschlich umtreiben. Und für mich war es eigentlich im Nachhinein ganz spannend, diese Fragen in diesem Buch beantwortet zu haben, weil ich auch Betroffenen sehr gut helfen konnte, die jetzt in dieser Phase stecken, durch die ich durchgegangen bin und ich stehe da längst drüber. Also ganz oft erlebe ich erblindende Menschen, die kommen noch gar nicht gut zurecht mit dieser Situation. Und ich muss dann in meinem eigenen Buch nachschauen, na, wie geht's denen denn gerade, weil ich da längst geheilt bin an dieser Stelle. Ich bin überhaupt ein großer Freund davon, dass Menschen, egal was sie erleben, wenn sie da ein Talent dazu haben, das in Buchform einfach in die Welt tragen, weil das einfach wahrhaftig ist. Und ich kann mir auch viele Dinge gar nicht vorstellen. Ich habe zum Beispiel einen Autorenfreund, der hat einen Suizidversuch überlebt und ist nun querschnittsgelähmt. Und er hat über seine Literatur sehr viel über diese Querschnittslähmung transparent gemacht. Das wusste ich gar nicht. Er kann zum Beispiel manchmal noch gehen, manchmal ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Wie funktioniert das mit Partnerschaft, ja, mit Sexualität? Kann man Kinder haben mit so einer Behinderung? Und hätte er das nicht aufgeschrieben oder hätte er sich nicht in die Welt begeben und einfach auch mit vielen Menschen ohne Behinderung Literatur gemacht und sich ins Gespräch gebracht, wäre das immer noch so ein ganz mystisches Thema. Und so ist es oft bei Blindheit auch. Das ist so ein mystisches Thema. Keiner weiß so richtig, auf welchem Stern leben die denn, wie machen die denn das? Ein Nachfolgeprojekt, was mir auch sehr wichtig war, war das Buch Hinter Aphrodites Augen. Mich hat als sehende Frau schon immer sehr interessiert, was blinde Frauen eigentlich schön finden. Ich dachte immer, Schönheit muss man sehen. Also was ist denn dann noch wahr und wahrhaftig, wenn ich gar nicht mehr erkennen kann, wer da im Spiegel vor mir steht? Und was ist denn attraktiv, wenn ich es nicht sehen kann? Und ich konnte über 20 blinde Frauen gewinnen, die sich zu ihrem eigenen Schönheitsempfinden geäußert haben, zu ihrer eigenen Wahrnehmung von Erotik. Und das war auch für mich ganz spannend, weil die sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, egal ob geburtsblind oder späterblindet. Natürlich ist es immer auch eine Frage der Sozialisation. Was hat man mitgenommen? Was haben Eltern einem mitgegeben? Wie ist man beschult worden? Auch teilweise sehr erschütternde Erfahrungen. Und ich wollte das noch ein bisschen weiter treiben und auch so ein bisschen so ein Doppeltabu aufweichen. Und habe mich dann sehr engagiert für das Thema Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung von blinden Frauen und Frauen mit Behinderungen. Und es ist immer so eine Sache, also es können sich Menschen natürlich über Behinderung äußern, darüber, wie wir das leben, wie wir das machen. Ich habe neulich Prospektmaterial in die Hand gekriegt, da schrieb man auch darüber, wie wir Menschen mit Behinderung so Sexualität leben. Und leider stand das gar nicht barrierefrei zur Verfügung. Also ich hätte mich da selber gern mal belesen, wie ich das so mache. Da hätte ich vielleicht noch was gelernt. Aber ich finde das immer ganz toll, wenn die Betroffenen selbst auch zu Wort kommen. Ja, also wir, mein Freundeskreis und ich, wir haben da einfach unheimlich viel über Kunst, Kultur, Literatur gearbeitet und möchten das auch weiterhin betreiben, weil es tatsächlich immer noch so ein bisschen fremdbestimmt passiert. Ja, Stichwort Sexualassistenz, man macht sich auch institutionell Gedanken über Behinderung und Sexualität. Aber ich glaube, die Betroffenen wissen da schon ganz gut, was sie selber wollen. Und 10 unterschiedliche blinde Frauen haben da auch 10 unterschiedliche Empfindungen dazu. Und man kann das gar nicht pauschalisieren. Deswegen ist es da super vielfältig zu sein und auch ganz viele Facetten einzubringen und zuzulassen. Ein aktuelles Projekt ist gerade auf den Weg gegangen. Das heißt Der Geschmack von Lippenrot. Das ist ein Selbststärkungsbuch für blinde Frauen. Und da möchte ich noch mal ganz konkret auf die Selbstbehauptung von Frauen mit Behinderung eingehen. Habe viele Schminktipps zusammengetragen. Das älteste Buch für blinde Frauen zum Thema Schminken und auch leider das neueste, das ist aus den 1970er Jahren. Das hat ein erblindetes Model verfasst. Und Sie kennen sicherlich das Geschehen rund um Beauty-Tipps in der sehenden Welt. Also da ist natürlich eine Menge los und für blinde Frauen, da ist leider gar nicht viel los. Und ich habe gedacht, das muss ich einfach mal ein bisschen überarbeiten und habe einfach auch geguckt, wie kann man blinden Frauen eine Körperbildwahrnehmung vermitteln, ja, über Körperformen sprechen, wie sehe ich aus, was habe ich für eine Figur. Sie lachen jetzt. Wie muss ich das deuten? Ich habe das schon geahnt. Das brüllt sich jetzt an, ne? Irgendwie. Ich habe da Bilder im Kopf, aber die stimmen garantiert nicht mit dem überein, was Sie da gerade sehen. Aber es ist tatsächlich so, ja, wenn man erblindet, verliert man so ein bisschen. Sie lachen schon wieder. Ja, Sie ahnen nicht, was ich für Fantasien habe. Ach, also nein. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich jetzt ein neues Kleidungsstück oder so kaufen, ne? Also ich weiß nicht, wie eitel die Männer sind. Ich weiß, es gibt auch unheimlich eitle Männer und die sind immer ein bisschen eingeschnappt, wenn ich das nur auf uns Frauen beziehe. Aber man will natürlich auch sehen, wie man damit wirkt, ne? Man ist ganz unsicher, wenn man nicht weiß, wie man optisch erscheint. Und wenn Menschen erblinden, ist es nicht ihr erstes Problem, was sie haben, aber es ist auch ein Problem, ne? Weil sich ganz viel definiert. Und deswegen über Optik. Und deswegen möchte ich da natürlich Frauen auch so ein bisschen helfen, die sich nicht mehr sehen können, die sich da ein bisschen verloren haben. Ich möchte von der Literatur mal springen auf meine Sozialpädagoginnen-Tätigkeit. Allerdings überschneidet sich das bei mir sehr. Ich habe immer versucht, auch ein bisschen literarisch zu denken in der Sozialpädagogik. Und auch in meiner Literatur war ich immer Sozialpädagogin, weil sich so dröge akademische Texte ganz schlecht transportieren lassen in Köpfe von Otto Normalverbraucher, der nicht studiert hat, was wir studiert haben. Und ich habe ganz lange, also 16 Jahre lang, in der Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit gewirkt und über Blindheit und Sehbehinderung gesprochen und musste da aufpassen, dass ich Leute erreiche mit meinem Wortschatz. Und der sollte möglichst lebendig, alltagsnah und lebenspraktisch sein. Und deshalb war es mir ganz wichtig, einfach auch Wortbilder zu finden, die nicht so aus diesem akademischen Kontext kamen. Ich habe in einer berufsbildenden Einrichtung gearbeitet für blinde und sehbehinderte Menschen und habe dort in der sensorischen Welt, das sind also völlig abgedunkelte Erfahrungsräume, Führungen, Vorträge, Seminare angeboten für Menschen aller Bildungsniveaus, also Schüler, Studenten, Angehörige von Betroffenen, Kostenträger, Entscheidungsträger, Senioren, musste mich also auf alle möglichen Menschen einstellen, auf deren Wahrnehmungen, auf deren Art, auch blinden Menschen zu begegnen. Und für mich war natürlich immer interessant, welche Vorstellungen die von Blindheit hatten. Und für mich war wichtig, welche Fragen die haben. Und natürlich war das nur die eine Facette. Zum anderen war ich natürlich immer auch Ansprechpartner für unsere Erblindeten und erblindenden Rehabilitanten, die in diese Einrichtung kamen, um dort nochmal völlig neu zu starten, beruflich neu zu starten. Weil natürlich, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie erblinden oder eine hochgradige Sehbehinderung erleben, funktioniert vieles nicht mehr so und auch Berufskarrieren brechen dann manchmal und sie müssen überlegen, wie strukturiere ich jetzt mein Leben neu, auch mein Berufsleben. Und für mich war ganz interessant eine Kursreihe, die ich entwickelt habe, einen Imagekurs für blinde Menschen. Und da ging es auch natürlich darum zu schauen, wer bin ich und wo will ich hin mit dem Leben. Ne? Also bevor ich einen neuen Beruf anfange und durchstarte, muss ich mich erstmal selber wieder mit dieser blinden Identität gefunden haben. Das macht man auch nicht so mit links, mal eben so erblinden und das dann auch gleich so annehmen. Die Story, die vorhin vorgelesen wurde, die haben alle Blinden mehr oder weniger durchgemacht. Nicht jeder war jetzt eine Prostituierte auf Christel, aber jeder hat so seine ja, wie soll ich das nennen, Schwellenmomente, ne? wo er dann irgendwann akzeptieren muss, ja, ich bin jetzt blind und ich zeige mich als blinder Mensch. Viele ignorieren erstmal die Tatsache, dass sie den Blindenstock brauchen, dass sie den auch annehmen müssen. Die wollen sich nicht als Mensch mit Behinderung zeigen. Das ist ein Outing mit diesem Stigma, mit diesem Blindenstock gesehen zu werden. Und man macht sich da am Anfang so unheimlich das Leben schwer. Und heute ist es mir als Sozialpädagogin ganz, ganz wichtig, den Ansatz der Empowerment-Arbeit weiterzutragen. Das ist ein Baustein, der für mich gut funktioniert. Der Beratungsansatz heißt Betroffene beraten Betroffene. Und das kennen Sie vielleicht so ein bisschen, das heißt Peer Counseling, wenn ich es richtig ausspreche. Das kommt aus der Behinderten-Selbsthilfe. Und am Anfang war das für mich gar nicht so einfach. Ich war einerseits Sozialpädagogin, die natürlich berät und begleitet und das macht, was Sozialpädagogen eben so machen. Und irgendwann habe ich natürlich auch erkannt, dass es ein Vorteil ist, dass ich selber betroffen bin. Und da ist es mit der Abgrenzung aber gar nicht so einfach, weil wenn man irgendwo in einer Bar sitzt und das dritte Glas Wein getrunken hat, dann kommen natürlich die Leute immer noch und fragen, ja, Frau Sonntag, Sie sind doch Frau Sonntag und wie ist denn das mit der Blindheitsverarbeitung und denkt man da nicht über Selbstmord nach? Und ich denke, na, ich will ja eigentlich jetzt gar nicht so über Blindheit sprechen. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht im Job, ne? Aber wenn man blind ist und Öffentlichkeitsarbeit macht, ist man eigentlich immer im Job und ist eigentlich immer auch dabei, über diese Behinderung sprechen zu müssen. Es ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Manchmal war es für mich super, wenn ich zwischen 11 späterblindeten Menschen saß und denen ganz viel Kraft und Mut geben konnte, weil ich wusste, die kommen irgendwo oder irgendwo an, wo ich jetzt schon bin. Und manchmal hat es mich natürlich auch unheimlich runtergezogen, weil man mit der Behinderung nicht jeden Tag gleich fit ist, ja, und manchmal natürlich auch seine trüben Tage hat. Ganz wichtig sind mir die sieben Berge. Ich arbeite immer mit inneren Bildern, weil die bei blinden Menschen manchmal auch sehr gut funktionieren. Bei der Empowerment-Arbeit ist es so, dass ich sehr, sehr viele Motive übernehme von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Der erste Berg, vielleicht sieht man das jetzt auch in der Grafik, ich kann immer Dinge visuell schlecht kontrollieren. Ja, ich hoffe immer, alles funktioniert optisch so, wie ich es mir wünsche. Sehr gut. Genau, und der erste Berg, der ist da sehr entscheidend, die Behinderungsverarbeitung. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz großer Wunsch, wenn Sie mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, dass Sie diese Modelle von Behinderungsverarbeitung weitergeben. Ich habe das leider damals im Studium nicht gelernt und ich wusste selber auch nicht, dass meine eigene Erblindung in Phasen verläuft. Es ist tatsächlich so, dass es auch hier wieder sieben Phasen gibt. Und wenn ich mit Betroffenen arbeite, die da gerade noch so am Anfang stecken und gerade so in dieser Phase, ach, ich könnte mir einen Strick nehmen und ich will keinem zur Last fallen, dass man mit denen einfach so eine Art Psychoedukation betreibt. Das kennen Sie vielleicht von der Arbeit mit Depressiven oder mit Angstpatienten, dass sie einfach ein bisschen auch diese Angst verlieren vor diesem Phänomen, vor dieser Riesenlast Behinderung. Weil man weiß, jede Veränderung im Leben verläuft in diesen Phasen und irgendwann kommt man auch wieder am Ende, beim Licht am Ende des Tunnels an. Das kann man sich nur am Anfang nicht vorstellen. Da hat man erstmal den Schock, man verleugnet, man will das nicht wahrhaben, man verdrängt das, man geht zum Beispiel ohne Blindenstock auf irgendeine Party und geht über Tische und Bänke und irgendwann in der Mitte fängt dann diese Trauerarbeit an. Ne? Man muss richtig diesen Verlust auch betrauern, kann dann irgendwann schauen, was nimmt man an Erbe mit, was hat das alles für einen Sinn. Man kann der Behinderung einen Sinn geben und endet dann letztendlich auch bei einem selbstbestimmten, glücklichen Leben und kann auch über Grenzen reden und an Grenzen wachsen. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie mit Menschen mit Behinderung arbeiten, immer auch diese Phasen auf dem Schirm haben. Denn jeder Betroffene nimmt sich so wahr, wie die Phase eben gerade ist, in der er steckt. Drum sind manche Betroffene auch so kompliziert und so schwierig, ne? weil die noch nicht an der Stelle sind, wo sie selbstbestimmt sein können. Ne? Die sind noch in der Verdrängung oder noch im Schock oder noch in der Trauer. Das muss man einfach so ein bisschen verstehen. Ich komme mal zur Inklusionsarbeit, Inklusionsbotschafterin, das ist eine Sache, die macht unheimlich Spaß. Vielleicht sehen wir jetzt auch den tollen Autor, von dem ich vorhin erzählt habe. Wenn es jetzt optisch optimal läuft, dann sehen wir jetzt Benjamin Schmidt mit einem Gedicht, was auch eine Autorenfreundin und Künstlerfreundin von mir geschrieben hat, die viel, viel malt und viele Bildbeschreibungen auch für blinde Menschen für uns macht. Benjamin ist der junge Mann, er hat es halt gemacht, ne? Suizidversuch überlebt und ist jetzt teilweise auf den Rollstuhl angewiesen und kann aber sehr viel Kraft weitergeben. Und ich denke, das ist immer gut, auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Man kann ja immer mit verschiedenen Bausteinen arbeiten, auch in der sozialen Arbeit. Und ein Ansatz ist für mich, immer auch davon zu profitieren, was Menschen erlebt haben und selbst sprechen zu lassen. Als Inklusionsbotschafterin habe ich ganz viele Aufgaben. Eigentlich bin ich nicht so gern die meckert, sondern die macht. Das ist aber schwierig. Als jemand, der Missstände aufklären muss, muss man manchmal mit der Faust auf den Tisch hauen und muss sagen, hier funktioniert was noch gar nicht gut, das ist nicht barrierefrei, hier können Menschen mit Behinderung nicht teilhaben. Ich setze mich zum Beispiel sehr intensiv für barrierefreie Klinikstandards ein. Es ist leider so, dass tatsächlich Menschen mit Behinderung immer noch von Kliniken und Krankenhäusern abgelehnt werden, weil man sich dort mit der Behinderung überfordert sieht. Ein wichtiger Inhalt für die Inklusionsbotschafterin in mir ist zum Beispiel das Thema barrierefreie Hochschule. Das bringe ich immer gern an, wenn ich an Hochschulen bin. Ich weiß, dass Merseburg oder die Hochschule Merseburg ein sehr attraktiver Ort ist zum Studieren, auch für Menschen mit Behinderung. Natürlich kann man über viele Dinge, Sie beniesen es, auch immer reden und es kann nie alles perfekt sein. Als ich damals hier studiert habe, damals, als ich noch jung war, war natürlich sehr viel Kreativität gefragt. Den Begriff, den jetzt mittlerweile teilweise sehr überstrapazierten Begriff Inklusion gab es noch nicht. Es gab viele kreative Professoren, die kreative Lösungen gefunden haben, auch kreative Kommilitonen. Es gab einige wenige Professoren, die sich auch anfangs sehr gesperrt haben, ja, die da sehr mit fremdelten und zum Beispiel Overhead-Präsentationen nicht mitgegeben haben. Ja, ich konnte die Folien dann zum Beispiel nicht lesen und die gab man mir dann nicht mit zum Bearbeiten, wenn man die Befürchtung hatte, ich könnte jetzt kopieren für alle Studierenden und die müssten dann alle in den Vorlesungen nicht mehr mitschreiben und dann auch einen unheimlichen Erblindungsschub erlebt während des Studiums, weil die Augen ständig überfordert waren. Kostenträger lehnten mir Hilfsmittel ab, weil sie gesagt haben, sie sind nicht auf die Schriftsprache angewiesen. Sie brauchen also keine Punktschriftmaschine, sie sind ja der Lautsprache mächtig. Ne? Ich auch gedacht, okay, also wenn man jetzt als Student oder als Studentin nicht auf die Schriftsprache im Studium angewiesen ist, dann ist das eine revolutionäre Idee, aber das hätte jetzt für mich nicht funktioniert. Und eine ganz große Bitte für mich auch heute an Dozenten ist es einfach, Betroffenen nicht zusätzlich schwer zu machen, indem man einfach Material zur Vor- und Nachbereitung nicht zur Verfügung stellt. Ja, ich kannte Bücher nicht, ich musste mir die für ganz viel Geld auflesen lassen. Die kamen dann erst, als das Semester längst vorüber war. Und die haben mich sehr, sehr viel Nerven, sehr viel Geld gekostet. Das kann man heute einfach ganz anders lösen, ne? Indem man Material auch einfach auf dem Stick zieht oder einfach sagt, okay, das hast du da jetzt in der virtuellen Bibliothek, du kannst es da nachlesen. Immer schauen, dass die Dokumente auch barrierefrei sind, dass es nicht irgendeine PDF ist, die vielleicht der Screenreader vom blinden Studierenden nicht lesen kann. Es gibt tolle Berater, auch Behindertenbeauftragte an den Hochschulen. Die TU Dresden zum Beispiel, die hat sehr schönes Material auch abgelegt und viele Hochschulen, ich glaube, Gießen hat damit angefangen, einen schönen Leitfaden zu schreiben. Man hat es dann einfach auch voneinander abgeschrieben. Und man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Man kann sich ja einfach auch davon inspirieren lassen, wie andere das schon gut machen. Ich frage einfach mal die Organisierenden. Ich habe noch 5 Minuten. Es gäbe noch ganz viel zu erzählen. Ich möchte Ihnen eigentlich gerne noch so eine Geschichte mit auf den Weg geben, die ich so ganz, ganz schön finde, die kennen Sie vielleicht. Weil zur Frage der Wahrnehmung passt die tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Sie kennen vielleicht die Geschichte von den blinden Gelehrten und dem Elefanten. Ist die Ihnen bekannt? Ja, nein, vielleicht. Manche von Ihnen haben vielleicht den tollen Vortrag auch von Paul Watzlawick im Netz schon mal anhören können. Also ich höre mir viel an über YouTube, da geht mir manchmal auch völlig verloren, dass man das ja auch sehen kann. Aber Da ist es ja so, dass ein König eine Gruppe blinder Gelehrter auf Reisen schickt und die sollten dann wiederkommen und ihm erzählen, was denn ein Elefant ist. Und natürlich ist das für Blinde so ein bisschen schwierig, großes Tier. Ne? Man kann das natürlich nicht ganzheitlich erfassen und jeder Blinde begreift ja was anderes. Der eine hat dann gesagt, na, ein Elefant, das ist ein langer Arm, so wie ein Schlauch. Ne? Und der andere hat gesagt, so ein Quatsch, ein Elefant, das ist eine dicke Säule und nichts anderes. Und der nächste hat gesagt, na, ein Elefant, das ist wie ein Fächer, das ist überhaupt keine Säule. Ja, und dann hat der nächste gesagt, das ist ein Quast, ein Elefant ist ein Quast, also das ist ein Ding mit Zeugs hinten dran, wie man sich das eben vorstellt bei einem Quast. Ne? Und der nächste empfand das als einen großen, runden Torso wie ein Fass. Und dann hatten die aber alle große Angst vor dem König, weil die dachten, naja, mit dem Ergebnis würde er nicht zufrieden sein. Wir sind uns ja alle sehr uneinig. Und der König hat das gar nicht so gesehen. Der hat gesagt, naja, also bei dem, was ihr mir erzählt, habe ich eine ganz gute Vorstellung, was ein Elefant ist. Das ist ein Tier mit einem langen Schlauch wie ein Rüssel und Ohren wie ein Fächer. Und dann gibt es da noch säulenartige Beine und einen Schwanz wie ein Quast. Und der Torso ist rund wie ein Fass. Also wenn wir alle unsere Erkenntnisse zusammentragen, haben wir ja schon das System Elefant zusammengestellt. Und im Grunde ist nicht unbedingt das wahr, was jeder so wahrnimmt. Das ist ja der Fehler, den wir oft machen. Wir halten das für wahr, was wir so wahrnehmen. Andere nehmen was ganz anderes wahr. Und deswegen möchte ich Ihnen die Geschichte sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben, weil das für mich persönlich so das Symbol der systemischen Arbeit ist. Man kann die natürlich auch ganz anders interpretieren und sagen, nö, meine Erkenntnis ist jetzt ja eigentlich die richtige. Ne? Und wenn ich als Blinde einen Apfelbaum befühle, dann fühle ich vielleicht nur den Apfel und an die Krone komme ich gar nicht ran. Ne? Ich muss dann schon auch glauben, dass der Baum noch mehr Details hat. Okay, mich würde sehr interessieren, die Frage würde ich Ihnen gern stellen und würde mich natürlich auch über Fragen von Ihnen sehr freuen. Wann es Ihnen so ging, dass Sie in Ihrer Arbeit Menschen mit Behinderungen völlig verkannt haben, wann Ihnen ein Wahrnehmungsfehler passiert ist. Ich war ja, ich betone es gern nochmal, ohne Blindenstock unterwegs und man hat von mir in dieser Situation wahrscheinlich ein ganz falsches Bild gehabt und mir einen falschen Titel verpasst. Haben Sie Menschen mit Behinderungen erlebt und haben erst im Nachhinein gemerkt, Mensch, den hast du jetzt aber irgendwie falsch beurteilt, ja, weil du es gar nicht einschätzen konntest? Okay, mit dieser Frage würde ich jetzt einfach verbleiben. Dankeschön.